Guten Morgen zu unserer philosophischen Morgentoilette. Die Idee für diese Sendung ist uns gekommen, weil wir uns jetzt jeden Tag Jahr aus, Jahr ein mit uns selbst beschäftigen bei der Morgentoilette und versuchen, schöner zu machen. Und die philosophische Morgentoilette ist ein Versuch, euch Impulse zu geben, wie ihr euch innerlich schöner machen könnt. Und darüber wollen wir jetzt jeden Montag sprechen. Jeden Montag ab 6 Uhr könnt ihr eine neue philosophische Morgentoilette anschauen und versuchen, euch über diese Impulse innerlich schöner zu machen. Und heute werden wir uns mit Optimismus und Pessimismus beschäftigen. Die Optimisten sind ja Menschen, die immer erwarten, dass alles positiv ausgeht, ihre Hoffnungen als schon sicher erfüllt sehen, von vornherein, und das Negative nicht erwarten. Und wenn wirklich was Negatives kommt, dann sagen sie, es ist nur zufällig, es passt nicht wirklich zu mir. Und die Pessimisten sind genau das Gegenteil. Die erwarten immer das Schlechte und haben große Sorge davor und denken, es wird immer eintreten und es passt wirklich zu ihnen, wenn das Negative eintritt. Und das Negative ist quasi das, was systematisch eintritt. Und das Positive tritt fast nie ein, und wenn es eintritt, passt nicht zu ihnen und ist unsystematisch. So könnte man Optimisten und Pessimisten differenzieren. Jetzt fragt sich natürlich, sind Optimisten und Pessimisten Menschen, die tatsächlich ein unterschiedliches Leben führen, ein Leben, das jeweils anders ist? Haben die Optimisten wirklich bessere Lebenserfahrungen als die Pessimisten? In ihrem subjektiven Erleben natürlich schon, das muss man sagen. Aber objektiv, behaupte ich, ist es nicht so. Um das zu verstehen, erzähle ich euch ein kleines Experiment einer amerikanischen Psychologengruppe, die folgende Idee hatten. Sie haben ihre Studenten im Alter und in Bezug auf ihr Geschlecht gematcht. Das heißt, in jeder der beiden Gruppen waren etwa gleich altrige Menschen, und auch die Geschlechterparität war in etwa gleich. Die Geschlechterparität war in etwa gleich. Und dann haben in dem einen Saal die Probanden einen Horrorfilm gesehen und im anderen einen Liebesfilm mit Happy End. Und nachher wurden die Studenten verkabelt, wie man es vom EEG kennt, also Elektroenzephalogramm. Und dann wurde ein lauter Knall abgespielt, der aber unvorhersehbar war. Und dieser Knall hat natürlich Schrecken ausgelöst, und es wurde dieser Schrecken objektiviert erfasst. Das heißt, wie sehr hat sich der Einzelne geschreckt? Und dann hat man untersucht, haben sich die, die den Liebesfilm angeschaut haben, mehr geschreckt oder die, die den Horrorfilm angeschaut haben? Und interessanterweise sagen die meisten Menschen, wenn man sie das fragt, die, die den Liebesfilm angeschaut haben, haben sich wahrscheinlich mehr geschreckt, weil quasi der emotionale Abstand vom Schrecken zum Happy End größer ist. So stellt man sich das, glaube ich, vor. Aber es ist nicht so. Die Studenten, die den Horrorfilm angeschaut haben, die haben sich viel mehr geschreckt. Und dieses Phänomen nennt man Priming. Wenn wir uns auf eine gewisse Situation emotional einstellen, dann ist die emotionale Reaktion größer. Das heißt, wenn wir das Negative erwarten und wir erleben dann Negatives, dann erleben wir das Negative tiefer und es erfasst uns emotional mehr. wenn wir disponiert sind auf das Positive und wir erleben was Negatives, haben wir weniger starke emotionale Reaktion. Und das Gleiche ist natürlich auch umgekehrt. Und wir wissen aus der Psychologie auch, dass je tiefer wir emotional etwas erleben, desto mehr werden wir es uns merken. Das ist so quasi ein kleines Segment aus der Psychotraumatologie. Wenn man zum Beispiel einen Autounfall hat, dann merkt man sich das, weil das ist mit starken emotionalen Reaktionen verbunden und dann merkt man sich die Dinge sehr stark. Wenn einen etwas wenig berührt, dann kann man es leicht vergessen. Das hat evolutionsbiologisch natürlich seinen Sinn. Wir sollen ja Dinge, die uns Angst gemacht haben, merken, damit wir ein entsprechendes Vermeidungsverhalten entwickeln können in unserem Leben. Aber wenn man ein Trauma hat, dann ist es natürlich auch fein, wenn man die Kunst des Vergessens lernen darf. Und das ist aber nicht so einfach, darüber werde ich ein anderes Mal sprechen, wie man besser die Dinge vergisst. Aber heute möchte ich wieder zum Optimismus und zum Pessimismus zurückkehren. Der Optimist, der merkt sich also die positiven Dinge in seinem Leben und die negativen vergisst er, weil er die nicht so emotional erlebt, weil er disponiert ist, weil er geprimed ist, wie ich vorher gesagt habe. Der Pessimist aber, der merkt sich alle negativen Dinge und die positiven vergisst er. Und so erleben die Menschen, die Pessimisten sind, andere Dinge mehr und leben eigentlich subjektiv ein anderes Leben als die Optimisten, obwohl beide in Wahrheit das gleiche Leben leben, also das gleiche Lebensangebot erhalten, vom Leben das gleiche Angebot erhalten. Aber sie sind überzeugt, dass ihnen nur Gutes widerfährt im Falle des Optimisten und dass ihnen nur Schlechtes widerfährt im Falle des Pessimisten. Nun hat die Wissenschaft festgestellt, dass der Optimismus und der Pessimismus auch genetisch determiniert ist. Das heißt, wir sind auch zum Pessimisten und zum Optimisten geboren in gewisser Weise. Natürlich lernt man auch von seinen Eltern, von seiner Umgebung, Pessimist oder Optimist zu sein. Aber es ist eine gewisse genetische Disposition. Da gibt es wunderbare Säuglingsuntersuchungen, die schon darauf hinweisen, ob man Pessimist oder Optimist wird. Das heißt, man ist schon ein bisschen geschlagen mit dieser Disposition. Und das bringt mich gleich zur nächsten Frage, die mir oft gestellt wird, weil das Leben mit einem Pessimisten oft sehr schwierig ist. Da fragen mich oft die Lebenspartner der Pessimisten, wie kann man einen Menschen dazu bringen, dass er nicht so pessimistisch ist. Das ist schwer. Weil meine Erfahrung ist, dass die Pessimisten in irgendeiner Form auch stolz sind drauf, dass sie pessimistisch sind. Sie wollen sich eigentlich nicht ändern. Erstens einmal, weil sie glauben, fälschlicherweise glauben, dass sie den Sorgen besser entsprechen, wenn sie pessimistisch sind. Sie glauben, wenn sie sich disponieren auf negative Dinge, können sie negative Dinge besser bewältigen. Und das haben wir vorher bemerkt. Genau das Gegenteil ist der Fall, aber sie wissen es ja nicht. Sie glauben, diese Disposition ist sozusagen etwas, was man besser in den Griff kriegt durch den Pessimismus. Und dann habe ich den Eindruck, sie wollen sich auch nicht ändern, weil sie mit dem Pessimismus ihre Umgebung terrorisieren und damit ein gewisses Machtspiel realisieren können, ohne dass sie es so deklarieren. Sie können quasi ein Machtspiel realisieren. Darum haben sie wenig Interesse, den Pessimismus zu verlieren. Aber ich denke, wir sollten unbedingt schauen, wenn wir zu Pessimismus neigen, dass wir das realisieren, was wir uns da antun, wie sehr wir uns verletzen, wie sehr wir uns wehtun, wie sehr wir unser eigenes Leben vermiesen. wie sehr wir die wunderbaren Angebote unseres Lebens versäumen und wirklich sehr hart daran arbeiten, die Dinge anders zu sehen. Auch wenn wir im ersten Moment pessimistisch reagieren auf Dinge, wirklich aktiv daran arbeiten, dass wir es jetzt umkonstruieren, reframen, wie man in der Psychologie sagt, also einen Rahmen dem Leben geben, dann können wir auch als Pessimisten ein immer schöneres Leben leben. Ich wünsche euch also, dass ihr euren Optimismus, wenn ihr ihn habt, weiter wunderbar pflegt und wenn ihr Pessimist seid, dass ihr vielleicht in der nächsten Woche ein wenig Optimismus in die trübe Farbe eures Pessimismus hineinbringt. Und ich freue mich schon, wenn wir uns nächsten Montag wieder hören und sehen.